Dankeschön. Preis dem Herrn. Ich traue auf dich, o Herr. Und wir haben das Lied gehört, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Und heute habe ich eine Botschaft, und das ist, erneuere dein Gelübde, dein Versprechen, deinen Bund, was du mit Gott geschlossen hast. Ja, wir haben im Weltlichen ein Sprichwort, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Ja, was hast du versprochen, als du zum Heiland kamst, als du den Herrn Jesus Christus angenommen hast? Ja, und bleib bei diesem Versprechen. Gott hält die Zusagen, die er uns gibt, und er erwartet von uns, dass auch wir die Zusagen halten, ja, dass wir treu sind, dass wir Gott ergeben sind und so weiter. Ein Gelübde ist ein freiwilliges, feierliches Versprechen zu Gott. Bei der Taufe zum Beispiel, bei der Ehe, bei der Trauung, willst du diesen Mann, willst du diese Frau haben und so weiter zur Seite stehen und miteinander durch Höhen und Tiefen gehen und treu sein, bis dass der Tod euch scheidet. Bei vielen Leuten ist das nicht mehr drin, aber ich möchte die Christen ermutigen, treu zu sein, bis dass der Tod euch scheidet. Menschen legen in Zeiten der Not ein Versprechen ab, und um Gott näher zu kommen, um Gott Freude zu bereiten. Jakob ist zum Beispiel auf der Flucht, und ich möchte diesen Jungen so ein bisschen betrachten, auf der Flucht vom Esau zu seinem Onkel Laban nach Mesopotamien. Und in der Nacht bei Bethel, da liegt er auf einem Stein, ruht er auf sich aus, das ist sein Kissen. Und dann, als er morgens aufsteht, sagt er, dieser Stein soll Zeuge sein zwischen mir und Gott. Und ich möchte, wenn ich wieder zurückkomme, Gott einen Altar bauen. Gott ist mit mir, Gott ist mit diesem Jakob gewesen, 21 Jahre. In 1. Mose 28, Vers 20 und folgende Verse, da heißt es, und Jakob sagte, wenn Gott mit mir ist und Gott will mit uns sein und mich hält auf dem Weg, den ich gehe, und wird Brot mir zu essen geben und mich bewahren, so dass ich wieder gesund hier in Frieden zurückkomme, dann soll er mein Herr sein. Und dieser Stein hier, auf dem ich gerade gelegen bin, das mein Kissen war und so weiter, soll Grundstein sein für ein Haus Gottes, für Bethel. Und ich will dem Herrn von allem, was ich habe und gewonnen habe in diesem fremden Land, den Zehnten geben. Ja, Gott ist hier beim Jakob. Jakob war hilflos, ja, total unerfahren. Er war auf der Flucht und er war einsam. Er hatte niemand, aber er hatte Gott gehabt. Er wusste, ich will gesegnet werden. Ja, auch wenn er den Segen erschlichen hat von seinem Vater, den Erstgeburtssegen. Ja, er hat eigentlich äußerlich keine Überlebenschancen. Ja, er war voller Ungewissheit. Wie geht es mit mir weiter? Aber wenn Gott mich durchbringt, wenn Gott mich hält, dort in der Fremde und mir eine Zukunft gibt, ja, dann will ich Gott ein Dankeschön sagen. Und sein Bruder Esau wollte ihm nachjagen und verfolgen. Und wenn ich noch am Leben bin, gebe ich Gott den Zehnten von allem, was ich erwirtschaftet habe. Im Begegnen Gottes, ja, da erlebt er die Zusagen Gottes. Gott sagt, ich will bei dir sein, ich will dich segnen und so weiter. Und nach 21 Jahren kommt er zurück, und was sieht er? Das, ja, sind 70 Leute, die zurückkommen am Schluss, ja, in Bethel. Und ja, er erlebt die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Gott war mit ihm, ja. Er macht mit Gott einen Vertrag, wenn du mich behütest, ja, dann will ich hier ein Bethaus bauen. Ja. Jakob nimmt die Zusage Gottes ernst und sagt, wenn du mich wieder wohlbehalten zurückbringst, wenn ich das Ziel erreiche meines Lebens, wenn ich noch am Leben bleibe und so weiter und gesund bleibe, ich will den Zehnten geben. Ja. Weißt du, wir erneuern unseren Gelübde, und deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Gelübde erneuern, wie auch immer. Und er erneuert sein Gelübde von dem Verdienst, von der Ernte, was er geerntet hat. Ich will den Zehnten geben. Ich will dem Herrn noch ein Haus bauen. Ja, er will sich beteiligen am Bau des Hauses Gottes. Ja, er will sein Gelübde erneuern. Und wir erneuern unser Gelübde, indem wir den Zehnten geben. Jeden Monat, wenn ich so drüber nachdenke, über das, was ich erwirtschaftet habe, geerntet habe und den Zehnten gebe, dann weiß ich, Gott war mit mir. Ja, Gott, wenn wir Gott den Zehnten geben, machen wir Gott abhängig. Ja, wir weihen unser Leben ihm. Gott soll in meinem Leben dies und jenes tun, mir Brot zu essen geben, die tägliche Nahrung und alles, was ich brauche. Und dann will ich Gott ehren mit meinem Zehnten. Ja, Gott ist mein Versorger. Er vergisst uns nicht, egal wo wir sind. Ja, Jesaja 44, Vers 21, da heißt es von Gott selber, er sagt, ich will dich nicht vergessen. Ja, Gott hat sich an Jakob erinnert, auch in der Fremde, und Gott hat ihn gesegnet, obwohl er von Gott nicht viel verstanden und gewusst hat. Aber der Segen Gottes ist mit ihm mitgegangen, und gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Er ist von Gott abhängig, und er macht durch seinen Zehnten, als er zurückkommt, Gott abhängig. Du hast mich gesegnet, lieber Gott, du hast mich getragen, du hast mir das gegeben, was du mir versprochen hast. Ja, der Himmel war offen, und ich bin jetzt gesegnet, und ich kann jetzt dir den Zehnten geben. Wir bringen Gott unser Problem, und Gott schaut sich das an, und er gibt den Segen. Was Gott gesegnet hat, das ist und bleibt gesegnet. Das, was wir Gott überlassen haben, ja, unsere Zukunft, unser Leben, unser Eingang und unser Ausgang, ja, Gott hat sich anvertraut, und Gott war mit ihm. Was Gott einem abgenommen hat, das bleibt gesegnet. Ja, die lange Reise bis nach Mesopotamien, die dauerte mehrere Tage, nicht nur eine Nacht. Ja, wenn ich wieder zurückkomme, sagt er, dann will ich hier an dieser Stelle ein Bethaus bauen. Nicht erst, wenn ich hingehe, nein, wenn ich zurückkomme. Wir sollen Gott danken, wenn wir zurückkommen, wenn wir die Ernte einbringen und vieles andere mehr. Erst wenn wir Erfolg haben, erst wenn alles gut geworden ist, erst wenn wir gewachsen sind oder erwachsen wurden, erst dann, wenn ich noch am Leben bin, ich will Gott was geben. Ja, nach 21 Jahren kommt er zurück, ja, kommt wieder an der gleichen Stelle vorbei, wo er Gott einmal begegnete. Er ringt mit Gott und kämpft mit Gott, und dann sagt er dem Herrn, Herr, ich lasse dich nicht, ehe du mich segnest. Ich brauche jetzt für das Land Israel, für das gelobte Land, brauche ich auch deinen Segen. Ja. Und er hört, Esau kommt ihm entgegen, das kriegt er Angst, was wird passieren. Ja, und wenn er den Segen Gottes nicht gehabt hätte, hätte dem Esau nicht begegnen können. Ja, er erneuert sein Bündnis, was er mit Gott geschlossen hat. Ja, ich will meinen Bund erneuern. Ja, und meine Botschaft ist, erneuere dein Gelübde. An diesem Stein, dieser Stein ist der Zeuge. Gott hat mir ein Versprechen gegeben. Ich will dich segnen. Ich will mit dir sein. Ja, und er hat sich festgehalten daran. Wir haben auch ein Eben-Ezer, ein Stein, wo Josua aufgerichtet hat im gelobten Land. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Bis hierher hat er uns gesegnet. Und dieser stumme Stein, das soll ein Zeuge sein für unser Versprechen. Gott hat mir geholfen. Gott ist mir beigestanden. Ja, die Materie, das Materielle soll ein Zeuge sein. Der Zehnte, bring dem Herrn den Zehnten in sein Kornhaus, da wo du gesegnet wirst, wo du die Predigt hörst, wo du geistlich motiviert und aufgebaut bist. Ja, danke Gott für das, was er im vergangenen Jahr, im vergangenen Monat an deinem Leben getan hat. Hier trifft er sich mit Gott wieder ganz neu, wieder eine neue Vereinbarung. Gott, ich brauche dich auch im gelobten Land wieder. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Und wir singen am Schluss nachher so ein schönes Lied. Ich brauche dich alle Zeit. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Ohne dich läuft gar nichts. Und so ist es in unserem Leben. Hier trifft er mit Gott eine Vereinbarung. Und dann wartet er auf Gottes Reaktion. Und Gott sagt, ja, ich bin mit dir. Ja, ich bin mit dir, egal was da passiert. Und die Antwort Gottes ist einfach, dass er uns begleitet. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Was macht Gott? Ja, und die Frage ist, was machst du? Ja, er will dich segnen, und willst du deinen Segen auch ein bisschen anzeigen und Gott einfach zeigen, was alles da in deinem Leben gewesen ist? Im Psalm 50, Vers 14, da heißt es, opfere Gott dem Herrn Dank, bezahle ihm dein Gelübde und ruf ihn dann an, und er wird dich segnen, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Also zuerst einmal bezahle dein Gelübde, ja, und wenn du das nicht bezahlst, dann kannst du lang warten, womöglich. Ja, kannst ganz lang warten. Oft vergessen die Leute zu danken. Nichts vergisst man so schnell wie das Danken. Ich musste meine Kinder immer wieder lernen, habt ihr schon Danke gesagt, wenn sie was kriegen? Hast du schon gedankt? Ja, hast du schon gedankt, Gott, für die Führung, für die Versorgung, für die Segnung? Hast du Gott gedankt für die Heilung oder für den Erfolg, wo du in deinem Leben gehabt hast? Philipp Bliss hat um 1870 ein schönes Lied geschrieben über die Aussätzigen. Jesus hat 10 Aussätzige geheilt und nur einer, der 10. kam zurück und dankte. Ja, traurig von Ferne 10 Aussätzige stehen, hat er geschrieben. Jesus, erbarm dich, bange sie flehen. Wunderbar macht Jesu Liebe sie rein und einer kommt und dankt. Wo sind die 9? Ja, wo sind die 9? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Ja. Und laut pries der Fremdling die Gnade des Herrn, es war ein Samariter noch dazu, ja, und dankt ihm als ein Retter. Ja, wie Gott gibt diese Samariter die Ehre und Jesus fragt, wo sind die 9? Wo sind die 9? Ist dieser Christus, so fragt man sich, ja, gibt er uns ein Zeichen, dann glauben auch ich, ja, doch das Größte ist, dass ich zurückkomme und danke. Wo sind die 9? Ja. Tausende fragen verächtlich noch jetzt, ja, wer ist dieser zum Herrn gesetzt und dergleichen? Und Jesus fragt immer, wo sind die 9? Wo sind die 9? Ja. Und wenige kommen zurück. Wenn ihr dran denkt, Jesus hat mindestens 15.000 Leute gespeist, aber wo ist wenigstens einer, der Danke sagt? Er hat so viele Menschen geheilt, manchmal bis spät in der Nacht, und wo sind die Leute, die ihm Dankeschön gesagt? Viele Leute nehmen das so selbstverständlich, essen sein Brot, schmatzen uns, ja, und gehen wieder weiter. Wir sollen danken. Wo sind die 9? Der Heiland muss traurig gewesen sein und als er miterlebt, Undank ist der Welt Lohn. Ja. Wo sind die 9? Nur einer kommt zurück und dankt. Der 10. Ja. Und der 10. ist das, was Gott gehört. Verstehst du? Nur einer. Bezahle Gott dein Gelübde. Und das sollte uns selbstverständlich sein. Das Gelübde ist freiwillig. Keiner muss es tun. Aber ja, Jesus wartet darauf. Er erwartet, dass man wenigstens Dankeschön sagt. Habt ihr Kinder schon gedankt? Ja, ja. Ein Gelübde bindet uns und ist etwas Konkretes. Es ist eine Verpflichtung. Aber es ist freiwillig. Keiner muss es tun. Ja, Gott ruft uns zur Verbindlichkeit, zur Beständigkeit, zur Treue. Hast du schon gedankt? Ja. Hältst du dein Gelübde, dein Versprechen? Jesus, alles will ich dir weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und dann, wenn es darauf ankommt, dann verzichten wir auf unser Versprechen, vergessen wir, was wir versprochen haben. Gott weiß, wie die Menschen sind. Am Anfang des Jahres, da nimmt man sich vor, das will ich tun und das will ich tun und jenes will ich tun. Und nach 14 Tagen wissen wir nicht mehr, was wir tun wollten. Ja. Auch die Politiker, die leisten da ihr Eid. Und jeder Politiker muss da stehen und sagen, ich schwöre auf die Bibel oder auf was anderes, ja. Sie sprechen nach, das Gelübde. Und, ja, aber wo sind dann die 9, wenn das alles vorbei ist? Wo sind dann die Versprechen? Aus der Bibel wissen wir beispielsweise von der Mutter von Simson, sie macht Gott ein Gelübde. Wenn ich einen Jungen bekomme, dann soll er dir geweiht sein. Ja, ich bin unfruchtbar, ich habe keine Hoffnung, aber wenn du mir einen Sohn schenkst, dieser Junge soll dir gehören. Und dieser Simson, der spielt mit der Delilah, mit den Philistern und so weiter. Er sollte Israel von den Philistern befreien. Ja, sie wurde schwanger, aber wo sind die 9? In der katholischen Kirche gibt es fast alle Ordensleute, die schwören das Zölibat. Ja, wir wollen ledig bleiben. Aber wie viel Unzucht passiert, gerade in der katholischen Kirche, weil Sex unterdrückt wird? Ja, gib Gott, was Gott gehört, und Gott gibt dir, ja, was ihm gehört. Und Sex hat Gott geschaffen, das sollen wir nicht abschwören. Zölibat ist für mich unbiblisch. Gott hat Sex geschaffen, ja. Die Ehe ist von Gott gewesen und die Menschen sollen nicht verbieten. Die Kirche macht es zum Dogma, ja, man sollte, wenn man Gott dienen will, ehelos bleiben. Wo steht das in der Bibel? In der Bibel steht, ein Bischof sollte verheiratet sein, sollte Kinder haben, sollte das und jenes wissen. Die Bibel lehrt uns, ja, Petrus selbst war verheiratet. Die Schwiegermutter hat Fieber gekriegt, weil er zu viel für Jesus getan hat. Und der Papst Leo I., der verpflichtete die Kleriker, ehelos zu bleiben. 530 erklärte dann der Staat für ungültig. Das ist doch Unsinn, was in der Kirche passiert. Ja. Und erst im 11. Jahrhundert hat man mehr und mehr versucht zu verwirklichen, die Ehelosigkeit. Und erst auf dem Konzil in Trient, 1545 bis 1563, ja, wurde es als Dogma erklärt. Und seitdem sollen die Priester, die Ordensleute ehelos sein. Ja, eine Lehrentscheidung von der Kirche, das ist, als wenn der liebe Gott gesprochen hätte. Aber Gott hat ganz was anderes gemacht, Gott hat die Ehe gestiftet. Und das ist das Sakrament der Ehe. Gott hat die Ehe gestiftet und grundsätzlich, ja, nicht die Kirche bestimmt unser Leben, sondern Gott bestimmt unser Leben. Und Gott will, dass du verheiratet bist, dass du Mann oder Frau bist und dass du Kinder hast, ja. Paulus geht sogar auf das Thema ein, Zölibat, und er sagt in der Endzeit, da werden viele sein, lies mal 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 bis 3, da werden viele sein, die werden die Ehe verbieten, und gerade die katholische Kirche verbietet die Ehe, das nennt er als verführerische Geister, ja, und er sagt deutlich in 1. Timotheus Kapitel 3, ein Bischof sollte verheiratet sein, ein Priester, ein Prediger, was auch immer ist. Ich schlachte hier ein paar heilige Kühe. Das, was nicht biblisch ist, ist nicht biblisch und wird auch nicht biblisch bleiben. Die Ehe ist ein Symbol, ein Bund, das Gott mit den Menschen geschlossen hat. Ja, die Ehe ist so ein Sinnbild auf unsere Beziehung zum Herrn. Ja, der Ehebund ist von Gott begründet und deshalb ist gar nicht so schlimm und so schlecht, wenn man von Zeit zu Zeit den Ehebund erneuert, nach 20 Jahren, nach 40 Jahren, nach 60 Jahren und so weiter. Ja, und selbst wenn es nach 70 Jahren der Ehebund erneuert wird, erneuere deinen Bund, dein Gelübde, ja, auch das, was du in der Taufe versprochen hast, ja. Du kannst in einer Kirche, in einer Sekte nicht bleiben, wo unbiblische Lehren glorifiziert werden, ja. Die Kirche lehrt seit 1545, das Abendmahl dürfen nur die Priester austeilen, weil sie ehelos sind und so weiter, weil sie zölibatisch sind, heilig, jungfräulich, ja. Und sind sexuell nicht belastet. Wer weiß das? Wer kann das garantieren? Ja. All das wird vom Kirchenvolk, dem Kirchenvolk nicht gesagt. Sie leben in dem Glauben von der seligmachenden Kirche. Ja. Der Priester allein, der darf das den Wein trinken und die Gemeinde darf nur das Brot nehmen. Ja. Alles, was so unbiblisch ist, verstehst, wird dort praktiziert. Bezahle Gott dein Gelübde. Ja. Gott will im Angesicht deiner Feinde den Tisch decken und dir voll ausschenken. Da gehört auch das Trinken. Und Jesus hat sogar den Wein verwandelt in Kana, das Wasser zu Wein. Ja, Gott hat das gar nicht akzeptiert und gar nicht reagiert. Ja, so viele Menschen machen dumme Gelübde, halten sich an diese Gelübde und denken, das war der Herr, das war der Herr. Ja, vergiss es. Ja, auch in der Bibel haben wir den Jephtha, einen dummen Menschen. Er war ein Richter, ja. Lies mal seine Geschichte, Richter 11, Vers 30 bis 40, ja. Jephtha war für mich ein dummer Mensch. Und er war in der Euphorie, in der Begeisterung. Und dann sagt er, spricht ein Gelübde aus, der Erste, der auch durch die Tür rauskommt, das ist Gott geweiht. Ja, und es war seine Tochter, sein Töchterchen, ja. Kam aus der Ecke raus. Ja, Gott hat ihm geholfen, Gott hat ihn gesegnet und er ist so begeistert von Gott und dass er Gott einfach ausspricht, ja, das soll Gott geweiht sein. Weißt du, pass auf, wenn du Gelübde machst, ja, nimm lieber einen Stein, da kannst du keine Dummheiten machen, ja, es gibt schon so viele, was du Gott bringen kannst. Gott, wenn du mich heimholst, wenn du mich segnest, ja, dann will ich den Zehnten bringen. Der Zehnte ist etwas Materielles, das kannst du nachrechnen, 10%, ja. Und das kannst du Gott geben und nicht der Nächste, der um die Tür oder durch die Tür kommt und das ist sein Töchterchen. Jesus spricht nichts dagegen, Gott, mit Gott zu reden, ein Gelübde zu machen, aber er sollte vernünftig sein. Ja? Das Gelübde muss dem Willen Gottes entsprechen, muss ein Opfer sein, ja, und nicht auf Kosten von anderen, sondern selbst das Opfer bringen. Ja? Dieser Jephtha, der im Richterbuch beschrieben wird, überschreitet mit seinem Gelübde die Grenze. Der Erste, der durch die Tür rauskommt. Es hätte seine Frau sein können. Es hätte sein Knecht sein können. Aber es kam sein Töchterchen. Ja, er opfert Kinder. Und das war in Israel verboten, dass man Kinder opfert. Das war eine grobe Sünde. Ja, und du siehst sogar fromme Sündigen. Ja, er verspricht eine, ja, wenn du mich segnest, lieber Gott, dann tue ich das und jenes. Das Erste, was zur Tür rauskommt, das soll dir gehören. Ja, soll dir geweiht sein. Jephtha nimmt das im Kauf, dass das ein Kind ist und lerne hier aus der Geschichte, wie tragisch es ist, wenn dumme Leute Gelübde sprechen und es nicht verstehen. Wenn du ein Gelübde machst, Darfst du niemals das Gesetz Gottes überschreiten, was Gott verboten hat, Herr, oder dem Wort Gottes zuwider ist. In Stuttgart habe ich auf der Freiheitsversammlung mal gepredigt und habe einfach nur gesagt, bezahle Gott dein Gelübde. Und ich predige so, vielleicht hast du versprochen, lieber Gott, wenn du mich lebendig nach Hause holst aus dem Krieg, dann will ich mal dein Leben mir weihen. Und da ging gerade einer vorbei, bei Gott gibt es keine Zufälle. Und da geht einer vorbei und der war im Stalingrad und hat gebetet, lieber Gott, wenn du mich aus diesem Kugelhagel rausholst, dann soll mein Leben dir gehören. Dann kam er in Rostock, in Lazarett, wurde ein Bein amputiert, verstehst du, ein Bein verloren und er musste nicht mehr in den Krieg gehen, der musste Heimatdienst machen und so weiter. Aber er hat vergessen, sein Gelübde, und dann geht er, ja, 20 Jahre später bei uns am Schlosswart vorbei, wo ich predige, bezahle Gott dein Gelübde. Und dann kommt in der Versammlung und sagt, ich muss Gott mein Gelübde bezahlen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du mich rausholst, ich will mich bekehren. Ja, und ich gebe Gott mein Leben. Ja, Gott erinnert dich von Zeit zu Zeit an das Gelübde. Und wie ist es da? Ja, er bekehrte sich. Und das ist wohl Gott wohlgefällig. Gott und der Heilige Geist wird dich im richtigen Augenblick erinnern. Und nicht so wie dieser Jephtha da. Das Erste, was mir zur Tür rauskommt, ist dir geweiht. Ja, er hat nicht kalkuliert. Das hätte auch jemand anders sein können. Ja, sein einziges Kind. Ja, das Gott ihm geschenkt hatte, das opferte er dem Herrn. Und manche Leute denken, das war ein gottgeweihter Mensch. Von wegen. Das war ein Frevler, der die Bibel nicht verstanden hat. Ja, der Sieg ist wichtig. Gott hat dir Sieg gegeben. Gott hat dir geholfen in einer oder anderen Sache. Und jetzt, du möchtest Gott danken. Bring den Zehnten in sein Kornhaus. Gott hat dich gesegnet, dich aufgebaut, aufgemöbelt und so weiter. Werde nicht übermütig. Verspreche nicht das Unmögliche. Ja, die Reaktion des Mädchens, ja, kann dir vielleicht gefallen und sagt, Papa, mach mit mir, was du willst. Mein Leben gehört doch Gott. Ja, weißt du, das Mädchen war vernünftig als der alte Richter in Israel. Und sie sagte noch, lass mich noch 2 Monate bei dir sein, gib mir noch Gnadenfrist. Und dann kannst du dem Herrn dein Brandopfer bringen. Ja, und er tat, wie er Gott gelobt hatte. Weißt du, das sind dumme Leute für mich, in aller Liebe. Ja, es ist unfassbar. Wer A sagt, muss auch B sagen oder auch B geben. Oder wenn B manchmal nicht funktioniert, dann musst du dich korrigieren. Bei Gott kann man sich korrigieren. Lieber Gott, ich habe den Mund zu voll genommen. Und viele Menschen nehmen den Mund zu voll. Herr, ich werde das tun. Ja, wenn du das nicht machst, ich habe als ich angefangen habe, als junger Christ den Zehnten zu geben, und irgendwie, dann habe ich Reparatur gehabt an meinem Motorrad und dies und jenes. Dann habe ich gesagt, ja Gott, nächsten Monat werde ich dir den Zehnten geben. Weißt du, der Teufel holt das Zehnfache. Da bin ich gestürzt, dann habe ich die Hosen zerrissen, war ich krank, habe das und jenes gebrochen oder dies und jenes gehabt. Weißt du, wir machen manchmal Fehler. Gott, ich kann das nicht. Und deshalb, ich bringe regelmäßig meinen Zehnten in die Gemeinde, verstehst du? Dort gehört mein Zehnte, da wo ich gestärkt werde, wo ich gesegnet werde. Lerne aus der Geschichte von Jephtha und von seiner Tochter. Ja, so viele sind schnell verheiratet, da heiraten sie einen um die Ecke, verstehst du? Und dann merken sie, du, das ist nichts. Ich habe jemanden in meiner Gemeinde gehabt, der war nur 3 Tage verheiratet und ließ sich scheiden. Ja, hat gemerkt, wir passen absolut nicht zusammen. Ja, vielleicht merkst du, du warst so leichtsinnig. Ja, und wir sind oft so leichtsinnig. Und Gott vergibt uns die leichten Sünden. Ja, kehr um vom falschen Weg, ehe es zu spät ist. Jetzt kannst du noch korrigieren. Wie viel Unglück, wie viel Tragödien, wie viel Unheil, ja, haben die Menschen angerichtet durch so schnelles Reden. Deshalb sagt die Bibel, du sollst hören, schnell sein beim Hören, aber langsam sein beim Reden. Ja. Viele Lebensgeschichten, ja, sind katastrophal. Und wie oft haben die Leute den falschen Mann, die falsche Frau geheiratet? Die haben sich nicht verlobt, zuerst mal geprüft, passen wir zusammen, passen wir nicht zusammen, einfach schnell geheiratet. Und bei manchen kann es nicht schnell genug gehen, da gehen sie nach Las Vegas oder nach Dänemark. Ja. Für Jephtha und seine Tochter endet das Gelübde in einer Katastrophe. Und das war nie und nimmer im Willen Gottes. Der Wille Gottes ist langsam, bedächtlich. Ja. Du merkst den Weg, den er führt. Ja. Und Gottes Wege gehen nicht in der Irre. Wenn Gott dich führt, wirst du nicht enttäuscht sein. Also brich deinen Weg ab, wenn du merkst, das ist verkehrt. Mach einen Rückzieher. Löse dich von dem Zölibat. Ja, löse dich von deinem Zölibat. Wir haben einen Jesuitenpater bei uns in Heilbronn in der Gemeinde gehabt. Und der war Jesuitenpater. Der hat später seine Köchin geheiratet. Ja, und sagte der Fred Ritzhaupt, jetzt kann ich Gott dienen. Ja, ganz anders, verstehst du? Jetzt ist meine Frau, sie ist nicht nur meine Köchin, die ich bezahle, sondern sie dient mir freiwillig. Und hat sein Zölibat aufgelöst, eine freie Gemeinde übernommen. Ja, und war Pastor in Albershausen. Ja, wenn eine Sache von Gott ist, wird es recht werden. Löse dich von diesem Zölibat. Ja, du hast in okkulten Kreisen Gelübde abgelegt, die Gott nie und nimmer gewollt hat. Ja, und jetzt löse dich von diesem Gelübde. Das war nie und nimmer vom Herrn. Und so viele haben in der Esoterik irgendein Gelübde abgelegt. Ja, in Sprüche 20, Vers 25 heißt es, es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Gelübde sich zu überlegen. Bevor du ein Gelübde machst, überlege dir, ja. Gelübde ist keine Bestechung Gottes. Gott, wenn du das tust, dann mache ich das und so weiter. Oder eine Erpressung Gottes, ja. Oder hier, wie in 1. Mose 28, beim Jakob. Und der Jakob sagte zum Herrn, Gott, wenn du mit mir bist, wenn du dein Wort hältst, wenn du mich ja auf dem Weg bewahrst, wenn du mir Brot zu essen gibst und ich gesund wieder in Frieden zurückkomme, dann sollst du mein Herr sein und dann will ich dir ein Betel bauen. Gott kennt dein Herz. Ja, du bist begeistert, voller Freude, enthusiastisch, von der Gottheit erfüllt. Ja, ist schön und wunderbar. Aber das ist nicht richtig, verstehst du? Du musst nicht irgendein Gelübde machen, nur in der Begeisterung. In der Bibel haben wir die Hannah, 1. Samuel, Kapitel 1. Lies mal diese Geschichte nach. Sie wünschte sich sehnlichst ein Kind. Sie wurde von der anderen Frau gehänselt und immer wieder, du bist nichts, du tauchst nichts und so weiter. Und dann redet sie mit dem Herrn. Der Priester Eli kommt und sagt, Frau, du bist besoffen. Im Heiligtum Gottes betrunken sein, ja. Und er sagt, nein, deine Magd ist nicht betrunken. Deine Magd hat einen Kummer. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dieser Junge soll dir geweiht sein. Und es war Samuel, ja. Der soll dir geweiht sein. Und als er dann entwöhnt war, bringt sie ihn in den Tempel. Und wir sehen hier beim Jakob und so weiter, er ist auf der Flucht auch ebenfalls. Gott, wenn du mir hilfst, wenn du mir beistehst, will ich von meinem Besitz den Zehnten geben, wenn ich wohlbehalten zurückkomme. Ein besonderes Gelübde ist die Weihe an Gott. Der Simson zum Beispiel, ja, der war Gott geweiht. Er verzichtet auf Alkohol und ja, lässt seine Haare nicht schneiden. Und das war das Geheimnis seiner Kraft. Und es gibt ein Gelübde des Verzichts, das gibt es. Ja, manche verzichten auf dies und jenes, aber die müssen nicht pauschal ein Zölibat haben. Das Gelübde ist etwas Persönliches. In Psalm 116, Vers 14, da heißt es, ich werde dem Herrn jetzt von allem mein Gelübde geben. Ja, von allem, was ich habe, ich werde dem Herrn bringen. Dem Herrn gehört das Erste, ja, und das Beste. Und die Bibel sagt uns, es ist besser, kein Gelübde zu machen, als ein falsches, verkehrtes Gelübde zu vollziehen, wo man hinterher bereut, wo ein Mensch sterben muss, ja. Gelübde oder vielmehr, deren Einhalten ist für Gott wichtig. Was du Gott versprichst, das ist versprochen, ja. Gelübde, deine Versprechen, nimm nicht auf die leichte Schulter. Pass auf, der liebe Gott kommt und sagt, lieber Freund, nach 20 Jahren hast du mir damals in Stalingrad versprochen, wenn ich dich rausbringe, und ich habe dich rausgebracht, ja, auf meine Art und Weise, du wärst sonst nie rausgekommen, aber du bist jetzt draußen und jetzt hörst du den Pastor Matutis, bezahle dem Herrn dein Gelübde, ja, halte dein Teil, ich habe meinen Teil gehalten, sagt Gott, aber jetzt halte dein Teil, ja. Er erwartet auch von uns, dass wir dasselbe tun. Gott ist treu, Gott ist zuverlässig und deshalb haben wir auch in der Bibel öfters immer wieder, du sollst nicht schwören, du sollst nicht schwören, ja, dass du dem Herrn dienen wirst. Wer weiß es, verstehst du? Vielleicht kannst du Gott gar nicht dienen. Vielleicht wird die Situation so schwierig sein, so unmöglich sein, dass du es gar nicht kannst. Ja. Manche legen ein Gelübde ab als Pakt mit Gott, verstehst du? Wenn du mir hilfst, wenn du mir beistehst und so weiter. Wenn er diese oder jene Bitte dir erfüllt. Nein, diene Gott ohne Gelübde. Ja, diene Gott ohne Gelübde. Das größte Gelübde ist, ja, dass wir Gott geben können, Herr, ich folge dir nach. Ich möchte deine Nachfolge geben, egal wie es geht, wie es passiert. Ja, wir geben Gott in dem Moment, als wir das Heil empfangen, unser Leben ihm hin. Ja, Lebensübergabe nennen wir in unserer Gemeinde das. Ja, und wir geben ein Gelübde ab und halte dein Gelübde. Jesus, nimm mein Leben hin. Ja, nimm mein Leben hin und er nimmt dein Leben. So oder so, irgendwann kommt es und irgendwann erlebst du, ja, hast du aufgehört in deinem Leben, Gott die Ehre zu geben? Ja, Gott, erinnere dich und Freund, wie ist es mit dem und mit jenem? Du hast aufgehört, die Bibel zum Beispiel zu lesen. Ja, da kamen so viele andere Sorgen, andere Probleme. Vielleicht hast du einen ungläubigen Mann oder ungläubige Frau geheiratet. Gehst nicht mehr in die Kirche. Gott, ich will dir dienen, verstehst du? Aber du hast vergessen alles. Kurz gesagt, du hast aufgehört, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Du hast aufgehört, ja, dies und jenes, lieber Gott, ich mache das und sowas. Ja, du hast deine eigenen Interessen bekommen, hast dem Geld nachgejagt und so weiter. Und Gott ist zur Nebensache geworden. Bezahle Gott dein Gelübde, leg ja, dein Leben wieder ganz neu in Gottes Hand. Ja, wieder neu, ich will mit dir, lieber Gott, gehen, hilf mir. Ja, vielleicht im Alter, du merkst, jetzt geht es langsam auf die Ewigkeit zu. Ja, mach wieder erneue dein Gelübde. Ja, lebe im Geist, im Glauben. Ja, wenn du dieses Gelübde nicht mehr hältst, lebst du gefährlich. Ja, du hast Gott versprochen. Ja, versprochen ist versprochen. Ja, wenn du es nicht mehr hältst, dann verpasst du dies und jenes in deinem Leben. Dann ist es zu spät. Bezahle dem Herrn dein Gelübde, das, was du Gott geweiht hast, dein Leben, deine Zeit, ja, deine Talente. Gott, ich werde dir dienen. Ich werde mein Musikinstrument spielen. Ich werde für dich singen, dich loben und preisen. Ja. Und löse dein Versprechen ein, so wie Jakob nach 21 Jahren, indem du den Zehnten treu gibst und Gott lobst und preist mit deinem Zehnten oder dem Herrn ein Haus baust oder dich beteiligst am Bau des Hauses Gottes. Ja. Jeder Gelobte und leise, ja, das, was er gelobt hat, Gott, zu Gottes Ehre, dies und jenes, ja, das, was du gelobt hast, das ist freiwillig. Gott zwingt dich nicht. Nur aus Liebe versuchst du das Gott zu geben. Und jeder Gelobte damals in der Bibel, am ersten der Woche, dem Herrn das Opfer zu bringen, ja. Und in Frankreich zum Beispiel, da muss der Priester von Haus zu Haus gehen und das Opfer bei den Geschwistern abholen und nicht, dass das Amt eintreibt und so weiter und Kirchensteuer zahlt. Nein, der Priester muss abholen. Dann fragt der Priester, wie geht's Ihnen? Geht's alles, ist alles okay und so weiter? Er schwätzt der Fürsters und dann kann's wieder weitergehen. Sei nicht faul zu geloben. Ja, gelobe, solange du noch Kraft hast, solange du noch fähig bist, solange du noch kannst. Ein Mensch wird durch Gelübde fester an Gott gebunden, an die Werte der Bibel, an die ewigen Werte. Ja, trau Gott, sag deiner Frau, sag deinem Mann öfters, ich liebe dich, ja, ich bin da, ich bin für dich da, ja, und ich halte mein Wort und ich bin dir treu, ja. Wenn du im 5. Buch Mose 23, Vers 22, da heißt es, wenn du Gott, deinem Gott, die Treue hältst, dein Gelübde machst und so weiter, so säume nicht, es zu erfüllen. Denn dein Gott würde es streng von dir fordern und du würdest mit deiner Schuld belastet sein. Ja, ja. Und so viele Christen sind von der Schuld belastet, weil sie Gott das nicht geben. Dann kommt der Schuldner, dann kommt das Finanzamt, dann kommen Anzeigen, dann kommt dies und jenes und das fordert von dir dann das Zehnfache. Ja, das Gelübde bindet dich, ja, an den allmächtigen Gott. Ja, im 1. Mose, Kapitel 28, das ist vom Jakob nochmals. Ja, so binde dich unter Gott und sag Gott, wenn du mich zurückbringst, ich will dir danken. Ja, ein Gelübde muss immer Gottes Ehre beinhalten. Ja, zur Ehre Gottes. Wenn jemand falsch Gott gelobt und so weiter, ich habe in Heilbronn mal jemanden gehabt, einen ungläubigen Mann, und dann sagte, Gott, wenn mir der Diebstahl gelingt, dann gelobe ich dir den Zehnten zu geben. Verstehst? Gott will diesen Zehnten gar nicht haben, den du stehlst, ja. Oder wenn ich auf der Spielbank was gewinne, dann will ich den Zehnten geben. Ja, du weißt es nicht, ob du auf der Spielbank in Baden-Baden was gewinnst. Ich habe solche Leute in der Gemeinde gehabt, verstehst du? Die haben fromm gespielt. Ja, und die kamen zu mir, und ich werde nie vergessen, einer kommt zu mir, und bevor ich mit den Menschen rede, bete ich und frage Gott, was willst du, dass ich hier sage? Und dann bekomme ich vom Herrn ein Wort: Du wirst leichter von einem Blitz getroffen, als du 6 Richtige im Lotto hast. Und dieser Mann hat in Baden-Baden gespielt, steht auf, dreht sich um, er war der Malermeister und so weiter in Heilbronn, dort in der Stadt, war bekannt, ja, und hat sein ganzes Vermögen, seine Firma verspielt in Baden-Baden und hat mir dann erzählt, wenn ich mal was gewinne, ich gebe dir den Zehnten, vergiss, ich brauche diesen Zehnten nicht. Ja, Gott wird dabei nicht geehrt. Jesus wendet sich gegen Gelübde, die unnatürlich sind, die unbiblisch sind und so weiter. Ja, Gott will, dass du deinem Vater und für deinen Vater und deine Mutter sorgst, verstehst, und dich nicht entledigen. Lies Markus Kapitel 7, Vers 9. Ja. Man ist nicht verpflichtet, ein Gelübde zu halten, aber du bist verpflichtet, Vater und Mutter zu ehren. Ja, das ist das erste Gebot, was eine Verheißung hat, ja. Und Gott will, dass du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wie auch immer, ja, dass du dankst, nicht nur am Muttertag, sondern auch die übrige Zeit. Wenn man ein Gelübde macht, das soll Sinn haben, soll Gott die Ehre geben, Gott verherrlichen. Die Verpflichtung eines Gelübdes kann aus verschiedenen Gründen gegeben werden, ja. Wenn du heiratest, bis dass der Tod euch scheidet, ja. Und dann bist du ledig. Wenn der Tod dich geschieden hat, ja, dann bist du ledig. Oder ein Gelübde, das Gott dir gibt, ja, so wahrt der Herr mir helfe und mir beisteht, ja. Und wenn er dir nicht beisteht und dir nicht hilft, kannst du das Gelübde gar nicht erfüllen, ja. Es muss von Fall zu Fall eingelöst werden. Gib Gott, was Gott gehört, und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, hat Jesus einmal gesagt, ja. Du kannst ein Gelübde erneuern, so wie Jakob. Ich lege meinen Zehnten hier zu Gottes Ehre nieder, ja, und die ersten Christen brachten von ihrem Vermögen das Geld zu den Apostelfüßen in der Gemeinde. Das war für sie selbstverständlich. Sie haben da gar nicht groß diskutiert, ja. Es ist noch nicht zu spät. Jakob, ja, zahlt den Zehnten zur Ehre Gottes, ja. Fange an, übernatürlich zu leben, ja. Steige von dem falschen Dampfer um, ja. Gott will, dass du umsteigst. Jetzt ist noch Zeit. Jetzt kannst du es noch machen. Fange an, in deinem Element zu leben, so wie Jakob. Herr, wenn du mir hilfst. Ja. Der Fisch lebt im Wasser und nicht in der Wüste. Ja. Lebe als Fisch. Ja, im Land des Gottes. Lebe in der Fülle. Lebe reich gesegnet. Wenn du nicht in dem Element Gottes bist, bist du im Elend, in der Katastrophe. Da geht es immer bergab mit dir. Du bist geschaffen, ja, im Gottes Element zu leben, im Segen Gottes. Leben dem Segen Gottes wie ein Fisch im Wasser, wie ein Vogel in der Luft, ja. Bring den Zehnten, damit du gut versorgt bist und dich nicht sorgen musst. Hör meine Predigten, ja. Ich möchte dich motivieren, dir helfen, dass du geistlich vorwärts kommst, dass du geistlich wächst, dass du geistlich zunimmst, ja, und dass du glücklich bist. Denn glückliche Menschen sind auch gesunde Menschen. Finde dein wahres Element, dass du glücklich bist. Ja. Ich gehe in Heilbronn durch den Park an der Harmonie und dann sehe ich, da kommt so ein Bettler, der schlürft da mit den Füßen, guckt immer auf den Boden, ist niedergeschlagen. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, wie könnte ich diesem Mann eine Freude bereiten? Und dann sagt eine Stimme, damals gab es noch D-Mark, leg ein 5-Mark-Stück auf den Boden, da, wenn er hier vorbeikommt, und ich habe hingelegt, mich da irgendwo ein bisschen weiter zurückgezogen, und dann gucke ich an, verstehst du, was er macht, verstehst du, er schlürft weiter und guckt auf den Boden, und dann sieht er das 5-Mark-Stück, dann hebt er auf, guckt er so, und da strahlt, verstehst du, und ich habe hier mit 5 deutsche Mark damals Freude gemacht, ja, und ich war in meinem Element, ich habe wenigstens einem Menschen Freude gemacht, wenn ich hier durch den Park gehe, ja. Und es ist so wichtig, dass du, ja, Menschen zufriedenstellst, wie auch immer ist. Ja, dein ganzes Wesen ist darauf angelegt, andere Menschen fröhlich und glücklich zu machen. Ja, ihnen auf andere Gedanken zu bringen. Ja, wie ein Süchtiger, denk den ganzen Tag, wo kann ich hier jemand Freude bereiten? Ja, dein Gelübde, du möchtest ein Segen sein für andere, werde ein Segen für andere. ja, steuere deine Gedanken. Wie kann ich gesegnet werden? Wie kann ich etwas Übernatürliches tun? Und ich möchte so ein paar Tipps geben. Eigentlich ist es mir zuwider, mir mein Mundwerk schlapp zu reden. Ja, aber ich möchte einfach Mut machen. Tu etwas. Tu etwas, ja, das anderen Menschen Freude macht. Du wirst nur glücklich über deinen Nächsten. Ja. Und komm in dein Element. Ja, komm in dein Element. Ja. Jesus sagt zu seinen Jüngern und so weiter, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon hier in dieser Welt. Ja. Kinder Gottes, du wirst Kinder Gottes werden oder ein Kind Gottes werden, wenn du anfängst, dein Gelübde zu erfüllen. Ich möchte jemanden glücklich machen. Ja. Gottes Kinder sind, die ein übernatürliches Leben leben, die in ihrem Element schwimmen, immer tiefer und immer tiefer. Gläubige sind in ihrem Element. Sie verwandeln alles in ihrem Leben. Sie verändern sich. Du kannst was Gutes tun. Fang an, umsichtig zu sein. Die Liebe macht einen erfinderisch. Die Liebe macht einen erfinderisch. Ja. Frag dich, wo kann ich jemandem dienen? Nicht verdienen. Vergiss das Verdienen. In unserer Welt macht man alles fürs Geld. Aber lerne, ohne zu verdienen. Einfach zu dienen. Freude zu machen. Ja. Die Kraft Gottes, die Gott dir gegeben hat, auszuleben und praktisch zu tun. Ja. Versuche einfach, irgendwas Positives zu tun, für das Reich Gottes zu spenden. Lebe übernatürlich, lebe von der Inspiration. Verwandle deine Träume, deine Ideen in Wirklichkeiten. Ja. Das Sichtbare in Unsichtbare. Misch Gott in das praktische Leben, im Alltag hinein. Ja. Und schaffe eine ganz neue Situation. Frag irgendjemand, eine Mutti, darf ich Babysitter machen, damit du ins Kino gehen kannst oder dies und jenes, verstehst? Und dir macht nicht viel aus, verstehst mal, ein abends Babysitter zu machen, ja. Mach ein Gelübde, diene anderen Menschen und es wird dir gedient, sei praktisch, ja. Und achte auf die Stunde Gottes, was Gott dir in dein Herz legt, was er dir zeigt, ja. Erneuere dein Gelübde, ist mein Thema. Und Gott wird dich tragen, dich versorgen. Und ich habe noch ein schönes Lied von Dora Roppert übersetzt. Auf Adlersflügel getragen, übers brausende Meer der Zeit. Getragen auf Adlersflügel bis hinein in die Ewigkeit. Über Berge und Täler und Gründe, immer höher und zur himmlischen Höhe. Die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Ja. Und derselben Flügel, die sind wunderbar, da ruhe ich mich aus. Es ist meine Zufluchtsstätte, mein festes und sicheres Haus. Der Feind mag über mir kreisen und zielen und spähen, wie er will. Die Flügel sind stark, die mich drücken und tragen. Und der Flügel des Adlers. Ja, unter den Flügeln geborgen, auf den Flügeln bewahrt. Gibt es noch was Schöneres in dieser Welt? Ja, ja, gibt es ein sicheres Wissen bei wechselnder Pilgerschaft? Denn unter den Flügeln ist Frieden und Kraft. Ja. Die Flügel Gottes tragen dich, aber das kannst du gar nicht erleben, das musst du erleben, ja. Und dazu musst du dein Gelübde bezahlen. Tu irgendetwas in der Nachmittagskirche, in der großen Kirche und so weiter, da hatten wir, ja, verschiedene Tipps. Ja, und guck, darf ich dich einladen zu einem Film im Kino? Und dann nach dem Film haben die diskutiert, ja, was hat der Film dir gesagt, was hast du in diesem Film gelernt und so weiter. Du kannst aus allem was Nützliches machen, ja. Zünde ein Feuer, ein Licht, und es ist besser als zu schimpfen über das Licht. Manche Leute schimpfen und nörgeln, was unsere Regierung alles verbockt und was sie falsch macht, ja. Es ist noch nicht zu spät, ein Gelübde zu machen, ja. Just in time, ja. Sei ein guter Lieferant, ja, von guten Dingen, ja. Es ist so wichtig, dass du dieses Kairos nützt, ja. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Frag dich, wann kann ich was Gutes tun? Ja. Und du wirst merken, du wirst getragen. Und deshalb trag andere Leute, hilf anderen Leuten. Jetzt bei dieser großen Hitze, nächste Woche kommt noch eine große Hitze, da sagt so das Fernsehen, wenn du noch jung bist, geh zu älteren Menschen, klopf an der Tür und frag, trinken sie genug? Ja, das ist nicht viel, aber du kannst etwas tun. Oder fragen, kann ich den Hund ausführen? Was auch immer ist, ja. Oder wie der Kämmerer, der Philippus zu dem Kämmerer, der hält sich an den Wagen und er hört, er liest eine Jesaja-Rolle. Verstehen Sie, was Sie lesen? Fragt er. Und dann sagte er, nein, ich verstehe nicht, wovon spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders. Und dann bittet der Prophet, komm, setzen Sie sich hier auf unseren Wagen und erzählen Sie mir, was da wichtig ist. Ja, mach etwas, löse etwas aus in der unsichtbaren Welt, eine Lawine. Zu mir kommt Schwester Maya in Heilbronn und jammert und sagt, ja, mich versteht niemand. Ich habe keine Menschen, mein Adolf ist gestorben, was soll ich machen? Bruder Matthäus, was soll ich machen? Und dann habe ich gefragt, Schwester Maya, was machst du gerne? Oder was hast du gerne damals, früher gemacht? Ich backe gerne. Und dann frage ich, ja, was für einen Kuchen hast du damals gerne gebacken? Karottenkuchen. Ich habe noch nie Karottenkuchen bis dann gegessen. Ich habe gesagt, gut, Schwester Maya, back einen Karottenkuchen. Und dann lade irgendjemand aus der Gemeinde ein. Und sie hat Karottenkuchen gebacken, hat sie eine Schwester eingeladen und die natürlich überall verbreitet. Und die Schwester Maya, die hat so tollen Karottenkuchen gebacken. Und da wollten alle ein Rezept von diesem Karottenkuchen. Und sie hat in ihrem Haus, ja, sogar eine Bibelstunde, Hausbibelstunde angefangen. Ja, alle wollten Karottenkuchen essen und Kaffee trinken und so weiter. Und sie kamen in ihrem Haus und sie hat Bibelstunde gehalten. Deshalb, finde etwas. Die Liebe ist erfinderisch. Gott wird dir helfen, etwas zu finden, was du machen kannst. Oder heile irgendjemand. Du sagst ja, ich habe nicht die Heilungsgabe. Du musst nicht Bill Smith sein oder irgendein Heiler aus Amerika oder von woanders auch. Ja. Oder Bruder Matthäus. Nein, du kannst heilen. Ja, heile die Menschen, die traurig sind, die niedergeschlagen sind, ja, die Schwierigkeiten haben. Ja, hilf den Menschen. Hilf den Menschen. Ermutige die Verletzten, ja, dass sie aufgerichtet werden, dass sie Gott anfangen zu dienen, Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter. Lebe ein übernatürliches Leben. Du triffst eine Entscheidung, ja, du legst die Weichen für deine Zukunft. Ja, was du heute tust und glaubst und bist und so weiter, das muss mit deinem Leben übereinstimmen. Fang an, was zu tun. Nimm den Menschen die Angst, die Furcht. Vielleicht musst du eine ganze Nacht mal bei ihnen schlafen und ja, wenn sie fürchten, jemanden zu begleiten, nach Hause begleiten, ja, wenn diese Person Angst hat, ja, fang an, im Geist Gott zu dienen, ja, deine Einstellung ist das Wichtigste, ja, das natürliche Stärken, leg dich fest, ja, Schwester, Bruder, lieber Freund, lieber Nachbar, ja, setz dich auf der Bank und fang eine Unterhaltung an, Gottes Wille geschieht, ganz einfach, hilf den verunsicherten, verwirrten Menschen, ja, hilf einfach durch deine Gedanken, ja, durch die Mitteilung, spreche über das Wetter, nicht über den Heiland. Weißt du, viele Leute wollen ganz schnell missionieren und bekehren, ja, ich werde mich auch nicht schnell bekehren lassen, aber ein netter Mensch, ein nettes Gespräch, fang an, ja, bring den Zehnten von deiner Zeit, ja, opfere deinen Zehnten für, ja, von deiner Zeit, dem und jenem und so weiter. Und du wirst sehen, was da passiert. Ja, du wirst von Gott getragen. Erneuere deinen Bund, deine Beziehung zu Gott. Fang übernatürlich an zu leben. Fang an zu funktionieren. 3. Mose 25, Vers 22, da heißt es, und ihr werdet im nächsten Jahr, wenn ihr dann ja, den Zehnten gebracht habt, werdet ihr doppelten Ertrag haben. Im 6. Jahr werdet ihr essen, bis ins 9. Jahr hinein, bis dann ja, das alte Getreide aufgegessen worden ist. Wenn Gott dich segnet, dann lebst du bis ins 9. Jahr. Ganz einfach. Fang an zu dienen. In Sprüche Kapitel 18, Vers 20 noch ganz schnell. Von der Frucht deines Mundes und mit deinem Mund steuert sogar die großen Schiffe, ja. Und von der Frucht deines Mundes nährt der Leib dein innerer Mensch, ja, wird gesättigt. Deine Lippen, ja, bringen den Ertrag, die Freude, ja. Versuche das übernatürliche Leben weiterzugeben, auf welcher Art und auf welcher Weise weiter. Gott liebt jeden Menschen. Ja, jetzt kannst du sogar noch Nachhilfeunterricht geben für jemand Ausländisches, der nicht Deutsch kann. Weißt du, Deutsche können Deutsch. Manche auch nicht, verstehst du. Aber du kannst Nachhilfeunterricht geben. In der großen Kirche haben wir Schülerhilfe gemacht. Ja, Nachhilfe für Kinder der Ausländer, der Türken, die um uns herum wohnten, ja. Fang an, Nachhilfeunterricht zu geben. Du bist jetzt vielleicht Rentner. Du hast dein Leben gelebt. Aber jetzt fang an, deine Rente auszunutzen. Und fang an zu dienen, ja. Fang an, anderen Menschen zu dienen. Vielleicht kochst du zu viel und das Essen ist zu viel. Meine Nachbarin in Kreuzberg, nach der Höhe, wo wir wohnten, plötzlich leuchtet sie und sie war eine Syrin, die sagte, ich habe zu viel Bourguignon gekocht. Könnten Sie Bourguignon gebrauchen? Wir wussten gar nicht, was Bourguignon ist. Ja. Und dann hat sie uns erzählt, was Bourguignon ist und was man dazu noch essen kann und so weiter. Und wir haben das angenommen und dann kam sie immer wieder, dass wir dankbar waren, dass sie angenommen haben und Danke gesagt haben. Und sie hat gerne gekocht, verstehst du, als Ausländerin. Auch Ausländer haben ein Herz und auch Ausländer können Gott dienen. Ja. Werde ein Macher, so wie dieser Jakob hier. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns einladest, dir zu dienen mit den Gaben, die du uns gegeben hast. Und jeder hat eine Gabe bekommen vom allmächtigen Gott. Und Herr, wir möchten diese Gaben zu deiner Ehre, zu deinem Lob und zu deiner Herrlichkeit einsetzen. Und wir hören das Lied, ich brauche dich alle Zeit. Jesus, ja, ich brauche dich. Ohne ihn kannst du gar nichts tun. Aber bitte den Herrn, dass er dir hilft, das zu tun durch Jesus Christus. Amen.